Ja, danke Jesus, dass wir dich kennen und ja, dass du Leben gibst im Überfluss, wie wir es gesungen haben. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehst und dass du nicht einfach ein Gott bist, der irgendwo im Himmel geblieben ist, sondern der uns sucht, die Gegenwart. Ein Gott, der persönlich ist. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt da bist, mitten unter uns und ja, dass du uns begegnen willst. Wir sind so verschieden. Und du kennst jedes. Ich bitte, dass du zu jedem redest, persönlich jetzt. Amen. Ja, eigentlich haben wir es ja gut. Wenn du ein Problem hast, eine Not, vielleicht über die Zukunft, du hast einen Ort, wo du hin kannst. Du kannst beten. Wenn du Sorgen hast mit deinen Kindern, vielleicht machst du Sorgen, wie sie sich entwickeln oder ob sie mal eine Lehrstelle finden oder irgendwo. Du hast einen Ort, wo du hingehen kannst. Du kannst beten. Vielleicht machst du dir Sorgen über deine Ehe, deine Beziehung. Du kannst beten. Vielleicht brauchst du einen Job. Du kannst beten. Vielleicht bist du krank. Du kannst beten. Ist ein Gebet ein Ausdruck von dem, dass ich rechne mit Gott? Auf einem Weg ja schon. Weil wenn ich bete, gebe ich etwas ab. Und eigentlich rechne ich doch damit, dass jetzt von außen her etwas passiert und irgendwo eine Veränderung in mein Leben kommt, außerhalb meiner Möglichkeiten. Aber ja, Tamer, du hast das Spannungsfeld wirklich cool aufzeigt, kann man mit Wunder rechnen, kann man Wunder berechnen. Ein Wunder ist ja eben etwas außerhalb von meinen Möglichkeiten. Darum, vielleicht sitzt du heute da und denkst, ich habe schon so viel gebetet, 100 Bewerbungen geschrieben und ich habe immer noch keine Stelle. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich habe schon so viel gebetet für meine Beziehung, sie ist in Brüche gegangen. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe schon so viel gebetet um Gesundheit und ich bin noch immer krank. Ich glaube, wir leben ein gewisses All in diesem Spannungsfeld. Enttäuschungen, es kommt anders raus. Man macht sich auf, man glaubt, man betet und es kommt anders. Wie gehe ich um mit dem? Ich finde es ermutigend, dass wir eine Kirche sind und wir über das reden. Über Glauben, aber auch über Zweifel. Und in diesem Spannungsfeld entstehen wir. Und wenn ich mir diesen Text stellte, ja, ist für mich vor allem die ganze Frage gekommen, dass wir enttäuscht werden im Leben. Ich glaube, das gehört dazu. Aber die Frage ist, wie gehe ich um mit Enttäuschungen in meinem Leben? Lasse ich mich von meinen Enttäuschungen prägen? Lebt mein Glauben von meinen Enttäuschungen und ich ziehe Schlüsse drauf auf Gott und auf mein Gottesbild? Oder schaffe ich es, immer wieder abzuladen, mich neu auf Gott auszurichten und zu sagen, und trotz allem, ich bin bereit, wieder mich von dir zu überraschen. Wir setzen uns jetzt auseinander mit einer Geschichte, Apostelgeschichte 12. Und ich finde es eine spannende Geschichte, weil sie bringt eigentlich genau diese Spannungsfelder zum Tragen. Tamar liest uns den Text vor. Wie? Und davor könnt ihr ihn auch lesen.
In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: «Steh schnell auf!» Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. «Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an», befahl ihm der Engel. «Nimm deinen Mantel und folge mir.» Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus: Der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. «Petrus steht draußen vor der Tür», rief sie. «Bist du verrückt?», fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie: «Es muss wohl ein Engel sein, sein Engel sein.» Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. «Sag das auch Jakobus und den anderen», bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen.
Wir haben hier eine Geschichte, wo es eigentlich um zwei Männer geht. Nur der erste, der wird etwa mit einem Satz gewürdigt und dann scheint sein Leben vorbei zu sein. Es geht um zwei Männer, zwei Freunde, den Jakobus und den Petrus. Die zwei sind zum engsten, haben zum engsten Jüngerkreis gehört von Jesus. Jesus hat die Ami mitgenommen, wenn es ganz persönlich ist worden. Er hat ihnen Sachen anvertraut, die er den anderen nicht anvertraut hat. Jesus ist im Himmel und jetzt sind die zwei da. Jetzt gehen sie Vollgas. Sie gehen auf die Straße, gehen evangelisieren, was das Zeug hält. Es passieren Zeichen und Wunder in Jerusalem, in Judäa, Samaria, rundum dort. Und das hätte jetzt ewig können so weitergehen. Aber jetzt passiert ein folgenschweres Ereignis, wo ganz abrupt in die Geschichte eingreift und eine Wende bringt. Jakobus Weg. Schier beiläufig wird erwähnt, dass der Jakobus vom Herodes geköpft wird. Und der findet das noch ganz cool. Er findet es so cool, weil er da kommt der Ansehen über bei den Juden und findet, okay, dann kann ich den Petrus auch noch gerade holen. Und so ist einfach das Leben ausgelöscht. Ein Gottesmann, der viel bewegt hat, der scheinbar der Willkür von einem Herodes zum Opfer fällt. Der Jakobus ist der Sohn von der Mutter, die sich schon Sorgen um ihn gemacht hat, wo Jesus noch gelebt hat. Sie ist nämlich schon zu Jesus und gesagt: Könnte mir Jakobli den besten Platz einmal im Himmel? Also eine sorgenvolle Mutter für ihren Sohn. Und vermutlich, das weiß ich jetzt nicht, lebt die Mutter noch. Und bleibt zurück und muss anschauen, dass ihr Sohn geköpft wird. Und scheinbar bleibt das Wunder aus. Scheinbar. Die Legende sagt, auf dem Weg zur Herrichtung hat der Jakobus einen gelähmten Kelt. Das hat den Henker dermassen überzeugt, dass er ebenfalls zum Glauben gekommen ist und auch gerade hergerichtet worden ist. Heute schauen wir 2000 Jahre später zurück auf die Geschichte. Alle Jahre machen sich etwa 150'000 Leute auf den Jakobsweg. Unter anderem hier der Mann, der H.P. Kerkeling. Ich habe das Buch gelesen, spannend. Es machen sich Leute auf den Weg, auf den Jakobsweg, die Fragen nach dem Leben haben. Es sind gestrandete Leute, es sind erfolgreiche Geschäftsleute, es sind Suchende, es sind Religiöse, es sind Globetrotter, es sind Leute, die sich den Fragen im Leben stellen, auf der Suche irgendwo nach etwas, was außerhalb von ihnen liegt. Ich weiss nicht, wie viel Wunder jetzt passiert ist durch den Jakobus. Wer gar nie im Blick hat, und die Leute ja auch nicht, hat er sich jemals erträumt, dass 2000 Jahre später Menschen noch jetzt zu seinen Knochen pilgern? Wer es nämlich schafft, bis ans Ziel auf Spanien, auf Santiago de irgendwas, hat er wissen, gut. Bin noch nie da gewesen. Der landet in der Jakobuskirche vor seinen Knochen. Ich bin überzeugt, Gott hat den Weitblick gehabt. Stell dir mal vor, 2000 Jahre später mobilisiert seine Geschichte noch jetzt Menschen, die sich aufmachen auf der Suche nach dem Leben, nach Gott. Das kannst du menschlich nicht machen, oder? Was will ich damit sagen? Manchmal passieren in unserem Leben Wunder, aber anders. Und ich möchte dich ermutigen, hab Mut und schau dein Leben vielleicht mal an, deinen Lebensweg. Gott geht mit dem Jakobus den Jakobusweg. Und mit dem Petrus geht er den Petrusweg. Und mit mir geht er den Joniweg und den Bettinaweg und den Jürgenweg. Der Joniweg ist nicht der Jürgenweg. Aber wenn ich es schaffe in meinem Leben, so das Vertrauen zu Gott aussprechen, zu sagen, jawohl, du gehst mit mir meinen Weg und einen wundervollen Weg, einen Weg voll Wunder, dann werde ich offen, auf das mehr einzulassen, was Gott denkt für mich. Und dann glaube ich, kann es auch etwas gut sein, wenn ich das überhaupt nicht sehe und wenn ich es auch nicht muss sehen. Aber eine Geschichte hier, ein Jakobus, ein Satz, sein Leben ist weg. Und noch heute haben wir Spuren von ihm. Das ist einer der grössten Wallfahrtsorte. Was Gott kann machen mit einem Leben, wenn wir überhaupt keinen Blick dafür haben. Such mal Gott die Spuren in deinem Leben. Schau mal dein Leben an, überleg mal, wie manchmal hättest du schon sterben können und du bist immer noch da. Warum hast du die wundervolle Frau heiraten? Warum hat die gerade die Welle? Oder umgekehrt? Oder wie auch immer. Such mal Gottes Spur in deinem Leben und sag Gott Danke, dass Gott mit dir einen wundervollen Weg geht, einen einzigartigen. Nicht den vielleicht, den du dir gedacht hast. Und man hat ja nicht gewünscht, Jakobus würde hier umgebracht. Warum das so passiert ist, ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass Gott selbst aus so einer Geschichte etwas Grosses macht. Gott hat Möglichkeiten, auch aus deinem Leben vieles herauszuwachsen, wo weit über dein Leben ausgeht und du vielleicht mal nicht mehr da bist, aber deine Segensspuren können weitergehen. Und vielleicht gerade daraus kann eine Segensspur werden, was schwierig war, hart war, in einem Sturm. Such die Spur und finde es ja. Zusammen beten. Es scheint jetzt, als der Petrus das gleiche Schicksal würde reilen wie der Jakobus. Er wird jetzt gefangen genommen. Und zwar nicht einfach so mit Fernsehen und gutem Essen, Henkersmahlzeiten, sondern hinter dicken Mauern, an Boden gefesselt, mit Fesseln, irgendwie vierfach beschützt, wie ein Schwerverbrecher, sprich eine ausweglose Situation. Wie verhält man sich in so einer Situation? Stell dir das mal vor, das würde jetzt dir passieren. Vielleicht irritiert es ein bisschen, wie sich jetzt der Petrus verhält. Da heisst nämlich nichts von Betten, das Biegen, Balken biegen. Es heisst nichts von ohrenbeschallendem Worship, wie beim Paulus. Es heisst, er schläft. Ist vielleicht Ausdruck von seiner Geborgenheit in Gott. Aber er schläft. Gemeint schläft nicht, Vers 5. Die betet, was das Zeug heisst. Beharrlich heisst. Nützt denn da etwas? Jetzt haben sie gerade erfahren, dass der Jakobus umgekommen ist. Bringt es denn, dass man jetzt die ganze Gemeinde mobilisiert? Weil, oder kommt es eh einfach so raus, wie Gott will? Vielleicht ist es ein halbes Jahr her, ich weiß es nicht mehr. Da ist Daniela vorgekommen und hat gesagt, da gibt es einen Robin, der liegt im Spital, der Arzt hat ihn eigentlich abgeschrieben. Er ist im Koma. Bitte betet. Und wir haben auch noch zusammen gebetet, wir haben sie gesegnet, gesalbt und sie gesendet. Vielleicht magst du dich erinnern an den Moment. Das ist vielleicht ein halbes Jahr her. Ich weiss ja nicht, was du dort gedacht hast. Ich dachte, ja, wir können es ja probieren. Oder, okay. Schon wieder so eine Mutige. Daniela, darf ich dir mal beten, führen zu kommen? Darf ich es mitkommen? Danke. Bete, das ist auch gut. Ja, irgendwie. Was ist weitergegangen? Wie geht es im Robin?
Ja, das ist jetzt ein Wunder. Ich habe vor der Weihnachten ja ganz kurz gesagt, der Robin ist verwacht. Gegenüber von der Diagnose, die es geheißen hat, nie, also er wird ihn nicht können reden. Das Hirnzentrum ist kaputt, Sprechzentrum. Er ist halbseitig gelähmt. Und dann hat Gott eingegriffen. Er ist dann in die Reha gekommen, auf Geilingen. Und dort hat es einen Lobpreis-Gottesdienst gegeben, einen kleinen. Und dann hat der Robin geredet, er hat erzählt, was er erlebt hat, in Koma-Zeit. Und er hat den Rollstuhl auf die Seite tun. Wir haben treu weitergebetet, weil es ist sehr herausfordernd war. Auch die Neurologen haben ja das gar nicht können glauben. Und jetzt der nächste Schritt, der jetzt wieder Glauben braucht, ist, er wird ein Implantat operiert bekommen. Also die Schädeldecke ist ja zertrümmert. Und die Operation ist am 31. März. Und die Idee ist, dass er nach der Oster heim darf, also von den Eltern ist die Idee, dass er heim darf, und in eine Schule, wo er noch ein bisschen gefördert wird, damit er nachher wieder in die Regelschule kann. Dort können sich das nicht erklären, wie gut das im Robin geht. Und das Zweite ist noch, am 14. März sind wir jetzt aufgefordert, wirklich der Gemeinde Danke zu sagen. Es ist ein Lob- und Dankesgottesdienst in der Reha-Klinik. Also die haben Erlaubnis für das. Und die Leute, die das aufs Herz bekommen haben, dort mal oder jetzt immer noch für den Robin und die Situation zu beten, sind ganz herzlich eingeladen. Kommt doch nachher auf uns zu.
Ja, merci. Bitte. Danke. Ein Wunder. Du kannst jetzt umgehen mit dem, wie du willst. Vielleicht denkst du, ja, vielleicht ist ja das Zufall, könnte man sich das erklären. Oder stellen wir da jetzt in Zusammenhang, dass wir gebetet haben für Robin. Ich ermutige dich fürs Zweite. Es hat mit Entscheidungen zu tun. Weil, wenn ich merke, wie Gott wirkt, ermutigt es mich, von Neuem zu glauben. Der Glaube ist wie ein Muskel, den wir trainieren dürfen. Mich immer wieder darauf einlassen. Und dann wird der Muskel stärker und stärker. Und manchmal gibt es Muskelkater. Und manchmal mögen wir nicht. Aber ich stelle mich den Herausforderungen. Ja, da habe ich so ein Räumchen eingerichtet mit Handeln und allem. Und wenn ich es übertreibe, habe ich wieder irgendwelche Zerrungen. Aber ich gehe immer wieder in das Räumchen. Gang ins Glaubensräumchen bei Gott. Und stell dich dem. Und glaub und bet. Such dir Leute in deinem Umfeld, die für dich glauben und beten. An den glauben, wenn du nicht kannst. Und dem beten, wenn du nicht kannst. Und wer du selber so jemand, der für andere betet. Glaub daran, dass es einen Unterschied ausmacht. Auch wenn deine Erfahrungen dir manchmal hier ein Schnippchen schlagen. Glauben, beten. Zwischen Glauben und Zweifeln. Ich finde es spannend, wie sich jetzt die Gemeinde verhaltet. Sie fangen zu voller Eifer an. Das heisst, sie beten beharrlich, Vollgas. Doch was passiert jetzt? Und das finde ich spannend, weil irgendwo entdecke ich mich oder uns manchmal selber im gleichen Verhalten. Es macht doch jetzt nicht den Anschein, als die jetzt jederzeit so ein Wunder würden erwarten. Die verschanzen sich nehmen, regeln alles ab, ist ja verständlich. Ist ja nicht gerade Sommer jetzt dort. Und dann kommt der Petrus, tatsächlich passiert das Wunder, der Petrus wird befreit. Ein Engel, Eisentor, gehen auf, Ketten werden, fallen runter. Der Petrus weiss gar nicht recht, was ihm passiert. Er hat geschlafen, hat nicht gekämpft im Bett und das passiert. Gott greift ein, die Gemeinde betet. Und der Petrus steht jetzt vor der Gemeinde. Er klopft an und die Tür ist verschlossen. Sie schicken die Dienerin und spannenderweise, die kennt ihn, die glaubt. Eine gegen, ich weiß nicht, wie viele in diesem Haus Platz haben, 100. Sie kommt und sagt, hey, das ist der Peter, es hat genützt, wir haben gebetet, da steht er. Wie ist die Reaktion? Hey, du spinnst. Und nach du spinnst-Phase kommt, ja, es könnte ja ein Engel sein. Und irgendeines schaffen sie es, die Tür aufzutun, weil dieser an die Tür hält wie ein Wahnsinniger. Und ihr wett. Und dann heisst es, sie geraten außer sich. Was? Gott hat uns ein Wunder gemacht. Was? Gott hat mein Gebet erhört. Manchmal beten wir und wir glauben vielleicht gar nicht so dran. Spannend ist, dass Gott selbst dann eingreifen kann, auch wenn wir nicht einmal immer daran glauben. Das ist ja auch ermutigend in dieser Geschichte. Er steht drüber. Und wenn du vielleicht nicht mehr kannst glauben, aber gleich noch sagst, ich bete noch. Gott kann eingreifen. Und die Gemeinde betet und erlebt, dass etwas passiert. Jetzt werde ich ein bisschen persönlich. Ich war 31, als mein Vater gestorben ist an Leukämie. Die Leute haben gesagt, er wäre gesund. Er ist gestorben. Wir haben gebetet und wir haben geglaubt. Haben wir zu wenig gebetet? Haben wir zu wenig geglaubt? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Gott ist mit meinem Vater den Heinzweg gegangen, seinen Weg. An meine Aufgabe und unser Herz war es, für ihn zu beten, dass Gott sein Wunder, der Wunderweg, wo er für Gott, für den Vater gedacht hat, dass der sich erfüllt in seinem Leben. Ich bete Gottes Wunder in das Leben nie und nicht meine Wunder für einen anderen. Ist er gestorben? Hat es Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich vermisse ihn. Kurz vorher ist ein Familienvater gestorben. Auch an Leukämie. Wir haben gebetet und geglaubt, er ist auch gestorben. Nach meinem Vater ist einer von meinen engsten Freunden gestorben, an Leukämie, auch ein Vater. Wir haben gebetet und geglaubt und er ist auch gestorben. Warum sage ich das? Ich kann es nachvollziehen, wenn man enttäuscht ist. Ich kann es nachvollziehen, wenn man sich fragt, nützt denn das Gebet überhaupt? Aber das ist eine der perfidesten Fragen, schlussendlich. Weil sie nimmt mir den Mut, an den Ort hinzugehen, wo ich eigentlich neue Kraft tanken kann. Ich glaube, wir haben alle Enttäuschungen in unserem Leben. Die Frage ist, wie wir mit Enttäuschungen umgehen. Sind ihr auch schon gewandert und haben Steine in den Schuhen gehabt? Kennt ihr das? Ich gebe jetzt die Steine um. Sie stehen für Enttäuschungen in deinem Leben. Steck dir doch, wenn du mal eine Enttäuschung hast, wo du merkst, sie belastet dich, steck dir sie doch jetzt mal in Schuhe. Und lass mal ein bisschen wirken. Dann können die Köbli umgehen. Steck dir mal in Schuhe. Wir lassen den mal ein bisschen im Schuhe. Tun wir auch einen rein. Ihr habt ja Vorteile, ihr müsst nur sitzen. Das ist ja so das Ritual, wenn man mit den Kindern wandern geht. Irgendwie schaffen es die, immer wieder Steine aufzuladen und ihre Schuhe zu füllen mit Steinen. Und manchmal nervt es, wenn man selten denkt, komm, Leute, den Stein. Und irgendwann merkt man, nein, wir müssen ihn rausnehmen. Dann muss man wieder. Also, es ist relativ unangenehm, ich spüre, aber ich kann leben damit. Es hätte hier noch mehr, wenn ihr noch mehr wollt. Also, dass wir enttäuscht werden, ist, glaube ich, vielleicht normal. Dass nicht immer das passiert, was wir vielleicht wünschten, auch. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinen Enttäuschungen um in meinem Leben? Wenn ich sie ignoriere, das kann ich. Ich kann laufen, aber ich spüre, mit der Zeit entsteht eine Wunde. Da fange ich an hinken. Vielleicht bist du ein hinkender Christ geworden. Der Urs hat letzte Sonntag aufgerufen, mit dem auf die Straße zu gehen. Er hat dann mir gesagt, es ist nicht so das passiert, wie ich erwartet habe. Urs, kannst du mal führen? Okay, du hast auch einen Stein. Wie gehst du um mit den Enttäuschungen? Oder jetzt der letzte Sonntag? Wenn du. Oder kann man dich gar nicht enttäuschen?
Mal sicher. Ich habe mir natürlich auch viel mehr erwartet, eigentlich. Und also eine Situation war zum Beispiel, dass ich wirklich für jemanden können beten davor beim Bahnhof und die Person hat Rückenprobleme gehabt und davor im Bauch, Darm irgendwie Schmerzen und ich habe für ihn beten und am ersten Gebet ist nichts passiert und nachher dann gefragt, ob ich nochmal beten darf, oder? Das ist für mich, ja. Ich mache einmal den weiter, bis halt sehr wahrscheinlich das Gegenüber den Nein sagt, oder? Und wirklich nach dreimal Gebet ist einfach nichts passiert. Und das war für mich auch enttäuschend gewesen und ja, habe natürlich ein Wunder erwartet. Und ich muss sagen, ich habe das eigentlich recht gut weggesteckt. Also, aber es kommt natürlich immer wieder mal vor, dass der auf der Strasse Sachen eben nicht gerade zutreffen, wie ich mir das jetzt gerade erwartet habe, natürlich. Und es ist nicht immer genau gleich. Die Situationen sind eigentlich einmal ein bisschen unterschiedlich. Und, aber ich habe gemerkt, dass du gleich etwas in mir auslösen. Und Also ich erlebe das eigentlich wie schleichend fast. Es war irgendwie gleich eine Enttäuschung gewesen, und ich merke es dann, mein Gott gibt mir eigentlich wirklich fast jeden Tag irgendwann eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit, die ich ergreifen kann, die ich von ihm erzählen kann, die ich für jemanden beten kann, der krank ist. Es gibt so viele Leute, die krank sind, oder? Und dann habe ich einfach gemerkt, auf einmal habe ich vielleicht gerade eine Gelegenheit schon wieder verpasst, die ich vielleicht sonst nicht würde verpassen. Vielleicht dann im Nachhinein, oh, da wäre doch jetzt eine Gelegenheit gewesen, wieder. So habe ich es nicht gemacht. Und so kann sich das einfach hinziehen. Und irgendwie muss ich es dann wie selber merken, hey, nein, also da will ich gar nicht, dass das so ist. Und habe dann, ich komme dann vor Gott und ich bitte um Vergebung auch für das. Irgendwie stelle mir ganz neu einfach ins Wort und sage, dein Wort ist wahr. Und einfach, was mir hilft, ist einfach mein Glauben einfach wieder zu aktivieren. Es ist eine Entscheidung, die ich mache. Einfach. Und da kann es sein, dass ich irgendeine halt, vielleicht gehe ich dann mal auf irgendeine Person zu und denke, ja, es ist mir jetzt einfach gleich. Aber ich gehe jetzt einfach auf die Person zu. Und nur da schon hat mein Glauben wieder so aktiviert. Oder das Beste ist, wenn ich wieder auf die Straße gehe. Sobald ich in so einen Chat mache, ich einen Aufruf, wer kommt mit? Nur da schon. Da habe ich gemerkt, da habe ich einfach wieder mein Glauben ist völlig aktiviert wieder. Und wenn ich auf die Straße gehe, oder auch sonst am Arbeitsplatz, oder in einem Laden räumen, ich habe letztens viel für Verkäufer und Verkäuferinnen können beten. Einfach, das ist einfach, der muss im Glauben gehen. Irgendwie, es ist völlig, das ist wie ein Kleid vom Glauben, kommt es mir manchmal vor, wo ich den wie angezogen habe wieder. Und schon passiert es dann wieder. Es passieren wieder einfach, ich merke, übernatürliche Sachen.
Möchtest du noch eins erzählen zum Abschluss?
gerade wenn wir jetzt hier von Verkäufer oder Verkäuferinnen sind, ich bin. Das ist gerade vor der Weihnachten ist das gsi. Bin ich da im Laden gsi, da eine beim ID Interdiscount. Und da habe ich einen Eindruck gehabt, einfach, wo ich dort, ich habe etwas müssen zurückbringen. Und da habe ich für die dort geschafft hat, habe ich einfach einen Eindruck gehabt wegen dem Rücken. Und ich war zwar am Schaffen gsi dort, aber ich habe sie dann angesprochen darauf. Ob sie etwas heim, also während sie da gearbeitet hat. Und dann hat sie gesagt, aber jetzt sei es wieder gut, hat sie gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich ja nicht beten für den Rücken, wenn es gut ist. Habe ich das gesagt. Aber sie ist so grippemässig, ist sie irgendwie schlecht zu Weg gewesen. Und dann hat sie mir dann gesagt, dann habe ich ganz kurz, wirklich ganz kurz, können einfach beten dafür. Und bin dann wieder gegangen, es hat nicht ein langes Gespräch gegeben. Und dann bin ich nach ein paar Tagen bin ich wieder in der Stadt gewesen und habe dann einfach gemerkt, ich hätte mir einfach dort hier wieder gezogen, zu dieser Verkäuferin. Ich bin in den Laden rein und dann ist sie gerade eigentlich auf der anderen Seite gewesen, wir sind beide miteinander mit der Rolltreppe runter, ich war hinter ihr. Und dann, unten angekommen, hat sie sich umgedreht und hat mich angeschaut. Und dann ist sie fast, ich gemerkt, die ist wie verschrocken, als sie mich gesehen hat. Und ich habe sie dann gefragt, ja, wie sie denn gehe? Und dann hat sie gesagt, sie sei es eben oben, sei sie heimgegangen. Und dann hat sie einfach noch einmal hat sie mit der Nase ein bisschen, etwas machen mit der Nase, aber nachher dann war einfach alles weg. Und sie hat gesagt, also beim Laufen ist das gewesen, also sei ein Wunder. Und dann ist sie mir eigentlich fast davon gelaufen, ich habe gesagt, hey Jesus liebt sie und so. Und ja.
Danke, Urs. Das ist ermutigend. Merci. Danke. Ja, also ich spüre den Reibenstein schon ziemlich. Mehr Behinderte. Und ich möchte dich einfach heute Morgen jetzt ermutigen. Vielleicht hast du so Steine in deinem Leben. Vielleicht drücken es. Vielleicht sind es klein, aber du merkst, es macht etwas mit dir. Dann möchte ich dich jetzt einfach ermutigen. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir zusammen so oben mal nehmen. Das ist der Ausdruck von Gemeinschaft. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um unser Leben zu erneuern und uns in seine Gemeinschaft zu stellen. Er hat alles gegeben für uns, für dich, weil er dich so liebt. Und er kennt auch deine Nöte, deine Wünsche und ja, dein Leben. Er fordert dich jetzt einfach auch auf, sagt, komm zu mir und bring deine Steine und lass sie ab. Lass deine Enttäuschung ab, lass sie los, dass sie nicht weiter deinen Glauben können belasten oder relativieren. Lass die Steine los, dass du freie Hände hast, um neu zu empfangen, für das, was Gott denkt hat in deinem Leben. Für die Wunder, die er für dich denkt. Dass dein Denken wieder offen wird und mit Möglichkeiten rechnet, die außerhalb von dir liegen. Dass dein Glauben wieder neu Mut und Kraft bekommt, stark wird. Wir haben an diesen Tischen Körbli. Du kannst zuerst die Steine ins Körbli legen, abladen und dann frei zu Jesus kommen und mit dem Abendmahl zeigen, ich vertraue neu dir, Jesus. Jesus, danke jetzt auch, dass du da bist. Und ja, dass wir alle unsere Enttäuschungen von dir ablecken. Dass du sagst, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, voller Enttäuschungen. Und wenn du vielleicht auch im Glauben resigniert hast und aufgehst. Du sagst, komm zu mir und ich will dich neu umarmen, ich will neu dein Leben beleben. Danke, Jesus, dass du jetzt drei gehst mit deinem Geist und jedes anrührst. Dass wir loslassen können, neu empfangen. Dass wir empfangen dürfen, was du für uns parat hast. Dass wir eintauchen in die Gemeinschaft mit dir. Amen.